In der Kirche Wimmis fällt einem auf, dass sich die Gemeinde unter einer Kuppel versammelt. Ihr sitzt zwar jetzt im Schiff, aber das Chor mit dieser Darstellung ist ja auch eine Kuppel. Und diese Kuppeln, vor allem eben in griechisch-orthodoxen Kirchen, tragen das übergroße Bild des Alleinherrschers Christus, des sogenannten Pantokrators. Er schaut auf die Gemeinde segnend herab. Die Gemeinde soll wissen, dass sie in seiner Gegenwart zusammenkommt. Es soll ganz deutlich sein, da trifft sich ja nicht eine zusammengewürfelte Schar von Menschen, um einen Pfarrer und einen Organisten anzuhören, weil sie sonst gerade nichts zu tun haben. Nein, hier ist der Allherrscher gegenwärtig. Und er hat mit jedem von uns zu reden. Deshalb spricht Paulus die Gemeinde im Namen von Jesus Christus an. Im Namen will ja sagen, dass wir uns bewusst sind, dass der Herr gegenwärtig ist. Er war, er ist, er kommt. Auch heute hat er uns etwas zu sagen. Und darum beginnen viele Pfarrerinnen und Pfarrer den Gottesdienst in der Regel mit der Proklamation im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist keine leere Formel, sondern ein Bekenntnis. Ich habe mich öfters gefragt, früher, ob ich nicht etwas mehr Abwechslung in den Anfang des Gottesdienstes bringen sollte. Und als junger Mensch, als ich noch Schüler und Student war, habe ich mich manchmal ziemlich aufgeregt, wenn ein Gottesdienst immer gleich begonnen hat. Fällt denen nichts Besseres ein? Und trotzdem, mit der Zeit bin ich zum Schluss gekommen, dass ich doch auch dabei bleiben will. Ich will die Gemeinde mit mir zusammen unter den höchsten Namen stellen. Es soll der sichtbaren und auch der unsichtbaren Welt klar gemacht werden, hier sind wir in einer Gemeinde zusammen, die Jesus gehört. Hier unterstellen wir uns dem, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Hier soll Gott das Sagen haben. Erstens gelöst von Menschen. Die Korinther haben sich, wie wir gehört haben, an Menschen gebunden. Sie nennen sich schon in vier Parteien nach denen, die in der Gemeinde für eine bestimmte Zeit gewirkt oder sonst ihren Einfluss geltend gemacht haben. Paulus-Leute, Apollos, Petrus und gar noch Christus-Leute. Und darin sieht Paulus eine ernsthafte Gefahr. Noch bevor er auf die gestellten Gemeindefragen eingeht, fällt er gleichsam mit der Tür ins Haus und bezeichnet die Spaltung in vier Parteien als eines der Hauptübel. Die Differenzen entstanden offenbar mit dem Wachstum der Gemeinde. Paulus war ja der Gründer. Er hat die ersten Menschen für Christus gewonnen. Sie bildeten den Grundstock der Gemeinde. Ihn verband quasi die erste Liebe mit diesen Leuten. Und deshalb waren sie ihm natürlich auch zugetan. Und dann wirkte Apollos. Ihm war eine große Gelehrsamkeit und eine ausgesprochene Redegabe eigen. Wenn er sprach, musste dies, vielleicht im Gegensatz zu Paulus, faszinierend gewesen sein. Er sprach möglicherweise vor allem die intellektuell Begabten an. Im Weiteren trat dann Petrus auf, oder wahrscheinlich eher Leute aus seinem Umfeld. Und diese betonten wieder mehr die Wichtigkeit des jüdischen Gesetzes, dass man nicht einfach außer Acht lassen könne. Für sie waren die praktischen Glaubensregeln wichtiger als die großen Erkenntnisse und gescheiten Auseinandersetzungen. Sie tendierten aber zu einer neuen Gesetzlichkeit. Also drei unterschiedliche Persönlichkeiten wirkten je nach ihrer Sicht und nach ihren Begabungen in der Gemeinde. Das wäre doch etwas Positives. Niemand kann für alle der oder die Richtige sein. Die Ergänzung ist nötig. Das ganze Bild entsteht doch erst durch die Mithilfe von verschiedenen Menschen. Paulus sieht das auch, aber er kennt auch einen tieferen Schaden. Die Gruppen, die sich gebildet hatten, waren in der Gefahr, ihre wahre Mitte zu verlieren. Die Mitte in ihrem gemeinsamen Herrn Jesus Christus. Nur er kann die Gemeinde einen. Wo Gemeinden sich nicht dem Haupt unterordnen, da ist ihre Einheit tatsächlich in Frage gestellt. Jeder Zeuge, jede Zeugin Christi hat doch so seine Eigenart, ihre Eigenart, die mit dem Charakter, mit den Gaben, mit der Lebensgeschichte oder mit dem Alter zusammenhängen. Nun aber wurden diese Diener Jesu gegeneinander ausgespielt. Und dazu bildete sich noch eine vierte Gruppe, die sich nicht auf menschliche Wortüberlieferung verließ, sondern direkte Offenbarungen von Christus erwartete und sich darum christisch nannte. Sind es wohl solche, die sich als die allein wahren Christen bezeichnen und sich übertrieben enthusiastisch mit falschen Vollkommenheitsvorstellungen beschäftigten? Sind es Christen, die sich in keiner Konfession, in keiner Kirche zu Hause fühlen können und deshalb immer wieder neue Gruppen suchen und auch gründen? Paulus ist einigermaßen entsetzt. Solche Zerrissenheit ist ein tiefer Schade. Paulus versteht sich doch nicht als Gründer einer Partei. Und die, die auf seinen Anfängen aufbauen, sind doch im selben Maß Diener des einen Herrn. Die einzelnen Apostel, Evangelisten, Lehrer und Hirten sind alles Zeugen von Christus und nicht Häupter von Gruppen. Sie sind Diener, nicht Anführer. Christus möchte uns vor allen Menschenbindungen freimachen, von allen Menschenbindungen freimachen. Er ist das Haupt. Es gibt keine anderen Häupter in der Gemeinde. Nur in ihm gibt es Einheit. Kein menschlicher Name darf an seine Stelle treten. Auch keine theologischen Meinungen, die nicht auf Jesus begründet sind. Christus ist die Mitte. Niemand und nichts anderes kommt in Frage. Auch bei allem Suchen nach Erneuerung der Kirche. Und mit diesem Halbsatz spreche ich natürlich auch gerade etwas Kritisches an. Ich war jetzt ja doch auch längere Zeit in Graubündens Kirche und in der Berner Kirche unterwegs und mir fiel so viel auf, was da alles versucht wird, um diese Kirche zu erneuern. Und ich muss ehrlicherweise sagen, zu meinem Leidwesen doch oft an Christus vorbei. Dafür viel Spektakel oder viele Themen, die auch wichtig sind, aber eben nicht zentral wichtig für das Leben in der Gemeinde. Zweitens, gebunden an Christus. Es ist eindrücklich, wie Paulus auch in dieser Situation der menschlichen Parteiungen zur Gemeinde spricht. Brüder und Schwestern nennt er die Christen weiterhin. Paulus bleibt mit der Gemeinde verbunden, ohne sich zu distanzieren, obwohl das Versagen groß ist. Sie bleiben Geschwister. Das ist keine Frage von Sympathie oder Antipathie. Geschwister sind alle die, die Gott zur Gemeinde hinzuruft. Alle Alter, alle Herkunftsorte, alle sozialen Stände sind gemeint. Also wir alle. Bruder und Schwester sind die, die gemeinsam bekennen, Jesus ist der Christus und der Herr Er ist von Gott geboren. Und darum finde ich es so schön, dass ihr jeden Sonntag unter diesem segnenden Christus zusammenkommen könnt und immer wieder daran erinnert werdet, er ist es. Um ihn geht es. Er ist das Haupt der Gemeinde, er ist der Segnende und so weiter. Solches Bekenntnis bindet dann ja wirklich an Christus und macht die geschwisterliche Gemeinschaft aus. Jede Bindung an Menschen spaltet, aber die Bindung an Christus eint, denn er befreit uns zueinander. Die Sünde verschweigt Paulus aber nicht. Er wischt sie schon gar nicht unter den Teppich. Er ermahnt die Gemeinde in ihrem Streit. Auch wir haben Ermahnung nötig. Wir müssen immer wieder in die Liebe zurückgerufen werden. Christliche Ermahnung gibt nämlich nicht Befehle. Sie geschieht von der Zusage der Gnade aus. Sie ist immer Zuspruch und Anspruch in einem. Ermahnen heißt auch bitten, zusprechen, trösten, aufmunternd zurufen. Und so wird die christliche Gemeinde, die an Jesus gebunden ist, auch eine Gemeinschaft des gegenseitigen Trostes, des Zuspruchs und der Ermahnung. Wo es um Sünde geht, wird sie beim Namen genannt, aber nicht, um den anderen zu blamieren oder ihn hinunterzudrücken. Nein, es soll immer um Befreiung und Heilung gehen. Dass wir einander aufbauen helfen, den Weg mit Christus immer besser und vor allem auch erfüllender gehen zu können. Paulus fragt die Gemeinde in Rom: Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? An Christus gebunden sein heißt in diesem Sinne als auch immer, an die christliche Gemeinde gebunden zu sein. Paulus sagt es den Korinthern so: Haltet fest aneinander in einem Sinn und einerlei Meinung. Und er verwendet dafür ein Fachwort aus der Medizin. Dieses aneinander festhalten bedeutet eigentlich das Aneinanderschienen von Knochen oder das Einrenken von Gelenken. Das ist dieses aneinander festhalten mit diesem Wort. Also die Spaltungen drohen den Leib Christi zu zerbrechen, sodass er eigentlich neu geschient werden muss. Vielleicht noch ein Gips drum. Was uns eins machen soll, ist das Gebundensein an den Herrn. Die Verbindungen untereinander leben von dieser größeren Bindung an Christus. In ihm verbunden zu sein, lässt dann aber eine große Vielfalt und Originalität der Gemeinde zu. Es geht nie um gleichgeschaltet werden. Das wäre ja dann schon wieder sektierisch, diktatorisch allenfalls. Alle müssen gleich denken, alle müssen meine Meinung übernehmen. Nein, überhaupt nicht. Eine große Vielfalt und Originalität der Gemeinde. Wenn die Einheit in der Vielfalt lebendig sein soll, dann brauchen wir ja wirklich ein großes Herz. Es ist nicht so, dass wir immer alles gut finden voneinander. Natürlich nicht. Und manchmal geraten wir in Streit und manchmal haben wir Mühe miteinander und. Das müssen wir gar nicht so groß ausführen. Aber wir brauchen ein großes Herz. Ich glaube, dann ist es gut um uns bestellt, wenn wir das haben. Und dieses große Herz soll doch vor allem eines wollen, immer mehr die Christusgesinnung zu erlangen. Die Christusgesinnung ist im Letzten Dienstgesinnung. Und diese Dienstgesinnung ließ Jesus schlussendlich ans Kreuz gehen. Aneinander festhalten kann die christliche Gemeinde dann, wenn sie an ihrem Herrn festhält. Ja, mehr noch, wenn sie von ihm festgehalten wird. Die Einheit der Gemeinde ist der eine Herr. Wir leben auf sein Konto, auf seine Verantwortung, auch auf seine Rechnung. Das ist unsere Einheit, die Einheit der Empfangenden, weil Bedürftigen. Drittens, geeint unter dem Kreuz. Ganz entsetzt fragt Paulus die Gemeinde, welche menschlichen Namen sie in den Vordergrund rückte. Paulus, Petrus, Apollos, Christus. Wie ist nun Christus zertrennt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Wird der Name eines Menschen in den Mittelpunkt gerückt, so wird das Werk Christi zunichte gemacht. Dies lehren uns all die vielen alten und neuen Sekten. In Sekten werden oft einzelne Namen herausgehoben, manchmal natürlich auch Namen von bestimmten Lehren oder Überzeugungen. Aber für uns muss es klar sein, das Kreuz Christi hat die Versöhnung gewirkt. Gott selbst hat mit seinem Sohn getan, was kein Mensch tun könnte. Am Kreuz ist die Herrschaft Gottes aufgerichtet. Wie könnte sich ein Mensch mit Christus am Kreuz messen wollen? Ja, Paulus hat die Menschen also nicht zu sich geführt, er wollte sie an Jesus binden. Und deshalb ist für ihn das Wort vom Kreuz so eminent wichtig. Das Wort vom Kreuz hat auch Vorrang vor der Taufe. Und darum hat Paulus auch kaum getauft. Er will die Taufe gewiss nicht herabmindern, aber die Botschaft geht vor. Die Verpflichtung aufs Kreuz kommt zuerst. Und gegen die Spaltungen in der Gemeinde helfen nicht die Sakramente, sondern nur das zentrale Evangelium vom Kreuz Christi. Da komme ich wieder so an einen kritischen Punkt. Es ist nämlich die Gefahr unserer volkskirchlichen Großkirchen, die aber auch immer kleiner werden, dass wir das Wort vom Kreuz nicht mehr in der Mitte haben und bloß noch die Sakramente verwalten und sie bedenkenlos über das Volk ausschütten. Vielleicht noch ein Zusatzgedanke, deshalb bin ich im Herzen eigentlich ein Erwachsenentäufer, weil die Botschaft zuerst kommen muss und dann das Bekenntnis und dann die Taufe. Ich habe fröhlich Kinder getauft und Kinder gesegnet, aber ihr wisst, das ist eine alte Diskussion, nie ganz wirklich zu klären. Und wenn Christus in der Mitte ist, dann spielt das andere auch nicht die allergrößte Rolle. Nur darf das Evangelium nicht billig werden. Und auch die Taufe nicht und auch das Abendmahl nicht. Ja, das ist das Anliegen. Nun aber auch das andere gilt, Einheit wird nicht durch kluge Worte, gute Einfälle, besondere Gefühle oder eine alles einschließende Toleranz erreicht. Einheit entsteht nicht dadurch, dass einfach jeder und jede auch noch irgendwie Recht hat. Und sie entsteht auch nicht dadurch, dass wir immer mehr und mehr anbieten. Die Kirche ist kein Marktplatz für alles und jedes. Aber sie kann wieder überzeugend auftreten, wenn sie die Einheit unter dem Kreuz Christi zu ihrer Mitte macht. Und da bin ich so froh, dass ich mit eurer Pfarrerin verbunden bin, in dieser Mitte. Das ist unser gemeinsames Anliegen. Es bleibt dabei, am Kreuz kann Gott nicht erklärt, nicht wegdiskutiert, nicht in Gedanken festgenommen werden, sondern nur angebetet. Wer sich am Kreuz vorbeischmuggeln will, auch am Kreuz seines Lebens, der erkennt die Mitte des Glaubens kaum. Wer die Einheit ohne Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten und Auferstandenen, über die Welt auszudehnen gedenkt, hat keine Verheißung mit Zukunft. Und darum bleiben wir dabei. Christus allein. Amen.